Hallihallo, ihr Lieben, zur nächsten Folge des Podcasts Fühl ich, mein Mental Health Podcast mit Das Ding vom SWR. Ich habe heute einen ganz, 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 ganz besonderen Gast an meiner Seite. Und zwar ist es der Phil Laude,
Hallihallo. Schauspieler.
Hallihallo, Hallöchen.
Hallihallo, Hallöchen.
Schauspieler und Comedian. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist, lieber Phil.
Ich freue mich auch mega doll, dass ich hier bin.
Ja, ich war ja auch schon mal in deinem Podcast am Start vor ein paar Jahren.
Ja, true.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da waren so Zoom-Calls richtig in.
Ja, das war in dieser C-Zeit.
Ja, in der C-Zeit.
Deswegen
war
es auch gar nicht so cool. Also ich finde es cool, jetzt den ersten Podcast mit dir in person.
Alive and well.
Ja, ja, ist schon was anderes.
Unsere, wie heißt das, was man aus... Mann, was dann alle
Aerosole,
immer gesagt,
Mann, ja, genau. Wir sharen heute Aerosole.
Exakt, das wollte ich sagen. Unsere Aerosole könnten sich berühren heute, weil wir so nah aneinander sind.
Wow.
für alle die, die nicht wissen, woher Phil und ich uns kennen, wir kennen uns jetzt echt schon lange, würde ich sagen. Wir haben uns 2015 kennengelernt.
Das sind dann 9 Jahre?
Ja.
Laber.
Doch.
Alter.
Laber nicht. Doch, 9 Jahre.
Wie krass ist das denn?
Ja. Ist wirklich lange Zeit.
Du bist gar nicht älter geworden.
Du auch nicht. Wir sind quasi noch das Babyface von damals. Aber weißt du, was sweet ist? Weil ich habe dich quasi kennengelernt in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Du bist damals 25 geworden. Bei dem Dreh. Bei dem Baby-
und Tina-Dreh. Okay, krass. Okay, das ist ein
Mind-Twist. Ja. Und ein kleiner Side-Fact für euch alle. Ich war, das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, als cheesy Begrüßungsfact. Ich war richtig doller Phil Laude-Fan, als Phil für die Rolle gecastet worden ist. Und ich wusste nicht, wer gecastet worden ist, weil das ging alles damals irgendwie sehr schnell. Und dann hat mir die Produzentin einfach irgendwann gesagt, wir überlegen gerade, wir sind sehr fest an Phil Laude dran. Und ich war so, mein 15-jähriges Ich war einfach so, okay, könnt ihr machen, aber ich werde einfach kein Wort rauskriegen. Ich gehe kurz auf Toilette. Ausrasten.
Ja.
Dann habe ich dich kennengelernt und du warst einfach super sweet. Und wir hatten einen
richtig guten
Sommer.
Das ist sehr nett von dir. Und auch irgendwie crazy, weil es auch umgekehrt halt so war, dass ich ja als YouTuber zum ersten Mal in diese Filmwelt rein bin. Ich habe davor natürlich schon Bibi und Tina 1 und 2 dann gesehen.
Natürlich.
Und war auch sehr aufgeregt.
Hast du es gesehen, weil du es sehen musstest oder hast du es einfach gebinge-watched, weil es so geil war?
Ich habe es gesehen, weil ich angefragt wurde für Bibi und Tina 3 und dann fand ich die Filme aber sehr sweet.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle.
Nein, war wirklich so.
Hast du Bibi und Tina 4 geguckt?
Ja, na klar.
haben wir sogar zusammen geguckt,
glaube ich. Ich habe da die Premiere moderiert, da.
Oh, I forgot. Da. I'm sorry.
Du warst wohl ein bisschen aufgeregt.
Ja. Ich war ein bisschen aufgeregt und ich habe auch die ganze Zeit geweint, falls du dich erinnerst.
Nein.
Doch, es gibt so richtige TikTok-Memes von mir, wo so steht, Lina Larissa Streil, dann gibt es so ein Interview von mir vor der Premiere, wo ich so sage, ja, ich glaube, ich bin ganz gefasst, ich werde nicht traurig sein. Ich habe ja damit quasi schon abgeschlossen und es war einfach eine wundervolle Zeit. Cut. Wir sind alle in diesem Kinosaal und ich weine wie ein kleines Kind, während Lisa und ich da so diese Treppen runtergehen zum Publikum. Es war ist ein richtig witziges TikTok. Wir kommen mal zur Folge rein, weil wir könnten wahrscheinlich einfach eine 5
Sehr
Einzelfolgen
lange über Bibi und Tina
und die Experience und
die
unsere
Experiences reden, ja.
Unsere generellen Experiences reden. Aber wir steigen
machen
mal.
Machen wir ja so oder so jetzt, oder?
Ja, voll. In einem anderen Rahmen.
Nur die not so glittery experiences.
Wie hieß mein Satz früher? Sieht die Welt beschissen aus, schmeißt ganz einfach Glitzer drauf.
Genau, den habe ich gerade auf der Tasse auch gelesen. Das ist gut.
Geil. Ja, das stimmt. Auf der Tasse im Studio steht eine Lina Glitzer-Tasse. Ich mag den Spruch auch sehr, aber das funktioniert natürlich nicht in meinem Leben. Und wir werden diese Folge einmal anteasern, wie auch jede Folge, mit so Bullshit-Bingo-Sätzen.
Mhm.
Das bedeutet, wir ziehen aus diesem Glas einen Satz und wir lesen die dann vor. Und das sind so Sätze, die man zu einem bestimmten Thema, also zu dem Thema der Folge, immer mal wieder so hinterhergeworfen bekommt als Betroffener oder Betroffener. Und man sich so fragt, so, ey, warum sagst du mir das jetzt gerade?
Okay.
Ich gebe dir einfach mal den ersten Satz. Kannst du lesen, wenn du magst. Ja, die gehen nicht ganz so einfach auf, die Kügelchen.
Das kann sich jetzt nur um Minuten handeln. Ah, ich hab das System verstanden. Du bist viel zu jung, um jetzt schon immer so traurig zu sein.
Kommentarlos. Du kannst es auch einfach so sagen lassen. Weil zu den Sätzen gibt's meistens auch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Gerade wenn man sie in Wirklichkeit hört.
Ja gut, so aus meiner jetzigen Erfahrung würde ich sagen, ist es ziemlicher Schwachsinn. Auf jeden Fall.
Super.
Ja, also ja, ich glaube nicht, dass es ein Alter gibt, in dem man nicht traurig sein kann.
Ja, das denke ich auch. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass es super, super wichtig ist, seine Emotionen zu fühlen.
Ja.
Und wenn man das fühlt, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man das, glaube ich, auch zulassen. Man sollte sich nur eben Hilfe holen, wenn man da nicht mehr rauskommt. Und wenn man das Gefühl hat, die schwarze Wolke geht gar nicht mehr weg. Mein Bullshit-Bingo-Satz wäre, er, sie würde wollen, dass du wieder glücklich bist und dein Leben weiterlebst. Wenn das immer so einfach wäre. Der letzte Satz, wow, es ist in die Tasse gefallen.
Glitzertasse gefallen.
Gehört dir.
Irgendwann muss man halt auch einfach mal aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Kann ich sagen, dass es manchmal stimmt und manchmal nicht.
Auch gut. Muss ja auch nicht immer alles nicht stimmen und immer totaler Bullshit sein. Kommt vielleicht auch auf die Situation an, in der man das gesagt bekommt.
Immer. Also ich glaube, alles kann man so und so auffassen. Aus meiner Erfahrung.
Voll. Schreibt mir gerne eure Bullshit-Bingo-Sätze noch für dieses Thema, wenn ihr mögt, was ich gleich natürlich verraten werde. Oder auch für eins der anderen Themen, die ich noch posten werde für diesen Podcast. Das Thema heute ist Schicksalsschläge. Ein sehr ernstes Thema und ich finde auch ein Thema, wo sich, glaube ich, viele mit alleine fühlen und wo ich zum Beispiel auch noch gar nicht so häufig, beziehungsweise eigentlich noch nie wirklich drüber geredet habe. Wie sich Verlustangst anfühlt, das kennen wir, glaube ich, alle oder viele von uns. Für mich zum Beispiel kann ich sprechen, ich habe auch schon sehr geliebte Menschen verloren, allerdings einfach familiär und altersbedingt, auch krankheitsbedingt. Und für mich hat sich die Frage gestellt, ab wann genau spricht man eigentlich von einem Schicksalsschlag und was ist das genau? Und diese Frage habe ich Sheila Geiger gefragt und sie hat mir eine Antwort dazu geschickt.
Ab wann ist ein Ereignis ein Schicksalsschlag? Ein Ereignis wird oft als Schicksalsschlag betrachtet, wenn es das Leben eines Menschen sehr stark beeinflusst und zu starker Verzweiflung und Hilflosigkeit führt. Es kann der Verlust einer geliebten Person sein, eine schwere Krankheit, ein Unfall oder ein anderer Vorfall, der unser Leben auf den Kopf stellen kann. Ein Schicksalsschlag zeichnet sich oft durch seine plötzliche und unerwartete Natur aus. Es kann zu sehr intensiven emotionalen Auswirkungen kommen und auch unsere Sichtweise auf das Leben verändern. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Schicksalsschlag für jeden anders sein kann und wir individuell sehr unterschiedlich auf solche Ereignisse reagieren. Was für den einen ein Schicksalsschlag ist, ist vielleicht für eine andere Person keiner. Es hängt also nicht nur vom Ereignis an sich ab, sondern auch von der eigenen Wahrnehmung, den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Umgang, ab wann ein Ereignis als Schicksalsschlag betrachtet wird.
Danke, Sheila, für die tolle Antwort. Das war sehr interessant. Ich hatte tatsächlich Verlustängste schon einfach als Kind von Anfang an. Irgendwie schon, wenn ich nur im Kindergarten abgegeben wurde, habe ich ganz viel geweint und hatte einfach ganz, ganz doll Angst, dass ich zum Beispiel meine Eltern verliere. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hattest du so eine Angst zum Beispiel auch schon immer? Oder wurde das eher größer durch Schicksalsschläge in deinem Leben?
Ja, ich glaube, dass ich auch schon immer eher ein ängstlicher Mensch war. Okay. Also ich glaube, so soziale Ängste hatte ich schon immer. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind mich immer versteckt habe, wenn Gäste kamen. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also ich kann auch da nicht sagen, wo das herkommt oder so. Mhm. So wie ich das empfunden habe, waren Schicksalsschläge immer so Momente, wo man einfach mit diesen eigenen Ängsten oder Baustellen psychischen, die man eh schon mit sich trägt, nochmal ganz krass einfach konfrontiert wird.
Stimmt, das stimmt. Ja. Man wird ja wirklich einfach ins kalte Wasser geworfen, quasi. In ein sehr emotionales
Ja, und das ist dann wirklich der Moment, wo du solche Dinge nicht mehr ausblenden kannst. Mhm. Um es nochmal so konkreter zu sagen für die Leute, die es nicht wissen. Mhm. Ich habe das ja auch öffentlich gemacht und so. Ich habe meine Freundin verloren vor, ja, gute Frage. Ich glaube, mittlerweile sind es fast 5 Jahre oder so. Ich bin sehr schlecht genau mit.
6 sind es, glaube ich.
6 Jahre. Krass.
Fast 6 Jahre.
Ja, durch ein Aneurysma ganz plötzlich aus dem Nichts. Mhm. Und ja, auch für meine Wahrnehmung damals war das so der krasseste Schicksalsschlag, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Also ich wusste gar nicht, dass sowas geht, dass man Menschen quasi ohne irgendwie Vorwarnung, also ein Aneurysma ist halt eine Hirnblutung und ja, dass man so krass aus dem Leben gerissen werden kann. Und ja, für mich war die ganze Zeit danach, eigentlich bis jetzt, war so die Zeit, wo ich mich dann ganz intensiv mit meiner Psyche beschäftigen musste, weil es einfach anders nicht mehr funktioniert hätte. Und in der Zeit, aber auch in der Therapie, kamen dann sehr viele Dinge, glaube ich, einfach zum Vorschein, die ich davor einfach noch verdrängen konnte.
Ja, zum Beispiel sowas wie die Ängste wahrscheinlich. Und
genau,
hast dich
genau.
Das eigentlich auch schon länger begleitet.
Ja, und ich glaube, ganz viel von dem, worüber ich jetzt mit dir reden kann, hätte ich vor diesem Schicksalsschlag gar nicht mit dir so reden können, weil ich das über mich alles gar nicht so gewusst hätte, wie ich das jetzt weiß. Und deswegen definiere ich vielleicht einen Schicksalsschlag auch ein bisschen so als ein Moment, in dem man nochmal ganz stark mit seiner eigenen Psyche auch konfrontiert wird.
Krass.
Ja.
Verstehe ich total. Danke, Phil, auf jeden Fall für deine Offenheit an der Stelle und dass du da so mit mir in diesem Rahmen drüber sprichst. Und es leitet irgendwie auch schon perfekt ein in die nächste Rubrik dieses Podcasts, das, was du gerade gesagt hast, nämlich in die Wake-up-Call-Kategorie, eben dieser ein Moment, wo man sehr doll mit seiner eigenen Psyche konfrontiert wird und wo man merkt, okay, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und wo ich ein Thema habe, wo ich rangehen sollte, wo ich mich mit auseinandersetzen muss. Und in deinem Fall eben dieser Schicksalsschlag mit Nadi. Ich würde mich auch bei dieser Wake-up-Call-Anekdote jetzt ganz zurücknehmen und dich ein bisschen erzählen lassen, wenn du möchtest. Also mich würde interessieren, wie ist es gerade für dich, darüber zu sprechen? Ist das so in Ordnung? Weil ich stelle es mir schwierig vor. Aber vielleicht ist man, wenn man über Dinge spricht, du meintest ja eben auch gerade im Vorgespräch, dass es für dich auch manchmal ganz gut ist, darüber zu sprechen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute immer noch schweigen, wenn es zu so schweren Schicksalsschlägen kommt.
Auf
man
jeden Fall,
man es quasi
einfach
ausschweigt, als wäre das nicht passiert.
Ja, das ist schon so mein Gefühl gewesen, dass es dann in den 6 Jahren immer weniger wurde, dass man drüber, also oder dass Freunde, Bekannte, das Umfeld so die Initiative gesucht haben, darüber zu sprechen. Was ich aber auch total verstehe, weil natürlich ist es so für dich selbst, wenn du sowas erlebst, ist es natürlich, dich reißt es komplett aus dem Leben und die so ein, was man dann auch oft als sehr hart empfindet, ist halt, dass der Rest der Welt natürlich sich auch einfach weiterdreht und das für dich halt viel, viel schlimmer, viel intensiver noch ist als für alle anderen. Und das ist auch gar nicht so leicht zu akzeptieren und zu verstehen, dass es halt immer weniger Gesprächsthema ist. Insofern tatsächlich, wenn du mich fragst, wie das für mich ist, so im ersten Moment war es auch irgendwie, kommt dann auch immer noch mal so eine Wärme hoch, weil man sich natürlich dann an den Menschen erinnert und du kanntest Nadia auch und ich empfinde das eigentlich immer als was sehr Schönes, nochmal darüber zu sprechen. Es ist aber natürlich auch was Intensives, also ich merke sofort, dass sich auch meine Stimmung verändert und dass man dann schon auch in diesen Erinnerungen, ist natürlich auch nach wie vor Schmerz. So. Mhm. Aber trotzdem sehe ich das eigentlich dann immer als was Schönes an, nochmal darüber zu sprechen.
Mhm. Also ich weiß, dass ich selber einfach komplett sprachlos war und überhaupt gar nicht wusste, wie man da jetzt als Freundin von dir, als Kumpeline von dir damit umgeht. Ich weiß noch, dass du, also nochmal für die ZuhörerInnen, Tilman und ich haben euch damals ja auch öfter besucht und wir waren ja auch irgendwie auf Geburtstagen zusammen, auf der Lochis-Premiere, weiß ich noch, zusammen und hatten schon einfach auch eine schöne Zeit zusammen. Und dann hatte Nadi eben diese Hirnblutung und war ja dann auch längere Zeit im Koma und im Krankenhaus. Und ich weiß noch, als du uns das erzählt hattest, das war super traurig und dann gab es ja nochmal diesen Moment, wo es bergauf ging und wo sie auch nochmal kurz zu Hause war, glaube ich. Und dann erinnere ich mich an einen Tag und ich weiß es noch wie heute, ich weiß gefühlt noch, was ich anhab. Ich weiß auf jeden Fall noch, was ich gegessen habe und wie viel Uhr es war, weil ich war einfach zu Hause und habe gefrühstückt und ich erinnere mich noch, dass du uns diese Nachricht geschrieben hast, wo du auch selber gesagt hast, dass du gar nicht weißt, wie du das anders, also du hast dich entschuldigt bei mir, dass du nicht anrufst. Wo ich so dachte, es ist vollkommen klar, dass du jetzt nicht mich anrufst. Und ich weiß aber noch, wie ich zu Hause saß und es einfach gelesen habe und überhaupt nicht wusste, wie ich auch darauf reagieren soll. So, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie du dich fühlen musst gerade, was ansatzweise das Richtige wäre zu sagen. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal in unserem Chat hochgescrollt und nochmal geguckt, was ich geschrieben habe. Und ich hatte dir das tatsächlich recht ehrlich gespiegelt, dass mir das einfach wahnsinnig leid tut, mich super schockiert und ich überhaupt gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich ganz doll an dich denke. Es war Wahnsinn irgendwie, wenn man dahin zurückdenkt. Ich finde es total faszinierend bei dir und es freut mich auf eine Art und Weise, weil ich einfach sehe, wer du bist und was du die letzten 5 Jahre, 6 Jahre gemacht hast und wie du, glaube ich, sehr intensiv dich mit dir und Nadis Tod auseinandergesetzt hast und weitergemacht hast. Und ich weiß nicht, wie häufig du im Stillen vielleicht aufgegeben hast und dann aber eben doch weitergemacht hast. Und das ist so faszinierend zu sehen. Und für mich bist du eine der stärksten Personen, die ich kenne. Also ganz ehrlich, wirklich.
Was mir viel gespiegelt wurde, dann dadurch, dass ich diese Geschichte auch öffentlich gemacht habe, dass es Leute schon irgendwie den, wie man es auch immer nennen will, aber eine Kraft oder auch einfach sowas oder zeigt, dass es halt geht. Also, dass man auch in jungen Jahren jemanden verlieren kann und trotzdem wieder sehr glücklich werden kann. Und es ist auch so schön, dass ich das nach dieser Zeit jetzt einfach wirklich sagen kann, mit absoluter Überzeugung, dass mein Leben super ist, dass ich sehr glücklich bin. Und ja, und das war natürlich nicht immer so. Also die Zeit war echt krass schwer auch so. Und wie hast du eigentlich richtig gesagt, so, ne, nach außen sieht man das ja oft nicht, wie oft man dann wirklich komplett verzweifelt ist und denkt, das geht jetzt nicht. Und das
und ich will auch so vielleicht gar nicht.
Ja, und ich meine, du weißt ja auch, ne, wir sind Künstler, wir sind sehr sensible Seelen. Wir spüren viele Gefühle in alle Richtungen. Und,
auf einmal.
Ja, mein Therapeut meinte auch oft, ja, vielleicht können sie auch einfach noch mehr fühlen als manche anderen. Im Positiven wie im Negativen. Und im Negativen tut es dann echt fucking weh, weil du halt einfach echt viel Schmerz spürst.
Hat mir meine Therapeutin auch mal gesagt. Manchmal hat sie mich angeguckt, sie meinte so, das ist ganz schön viel gerade, oder Frau Strahl? Und ich war so,
ja, ja, wie soll man das denn aushalten?
Ja.
Und das habe ich mich auch oft gefragt. Aber die positive Nachricht aus meiner Erfahrung ist, man kann es aushalten und man hält es aus. Und es geht irgendwie weiter und es wird auch wieder besser und es wird auch wieder alles schöner. Und ich weiß auch noch, dieser Moment war total krass, wo ich dann irgendwann, nach so, weiß nicht, 2, 3 Jahren oder so, so einen Moment hatte, wo ich so gemerkt habe, hey, ich bin gerade irgendwie glücklich aufgestanden. Das geht. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das geht, weil ich das einfach so lange nicht mehr hatte. Für mich war die Regel, nachdem es passiert ist, einfach aufzustehen und erstmal zu denken, okay, scheiße, noch ein Tag.
Ja.
Und das ist wieder weg. Also sowas geht. Und das finde ich wunderschön. Auch dasselbe, weil das wusste ich auch vorher nicht. Ich habe alles Mögliche dann auch gelesen. Ich habe mich wirklich viel mit dem Thema Verlust dann und Schicksalsschlag und Psyche beschäftigt, sowohl in Therapie, aber auch, dass ich Bücher gelesen habe und so. Aber es gab auch viele Geschichten, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die Leute sagen, es wird nie wieder ganz so schön. Das war irgendwie so der Vibe, der so drunter lag manchmal. Und das war irgendwie aber nie mein Anspruch. Also mein Anspruch, bin ja doch auch irgendwie, glaube ich, so ein Romantiker, der sehr gern an so Utopien glauben will. Und mein Anspruch war schon, dass es auch wieder ganz schön wird, das Leben. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, klar, hat man immer seine Problemchen und so, das geht nie weg, aber es wird wieder schön. Das kann ich echt sagen, jetzt nach 6 Jahren. Ja, und das ist toll.
Voll. Das ist irgendwie total schön auch zu hören. Du hast mir ja mal, wir reden ja auch privat, wir sehen uns ja auch mal hin und wieder, wenn du nicht in den Zug nach Amsterdam einsteigst.
Ah ja, da war ja was.
Ja, da war ja was.
Du wolltest zu Lina nach Hamburg fahren und plötzlich habe ich Windmühlen gesehen. Zu deiner Verteidigung, fährt der es war Zug abends, in die falsche oder? Richtung.
War es schon dunkel wenigstens draußen?
Nein. Oh. Es war dunkel, als ich bei dir ankam.
Ja, okay, da war es halt hardcore dunkel. Aber du bist angekommen. Und ja, weißt du, was ich so schön finde? Du hast es einfach durchgezogen. Ja. Du bist einfach von Köln nach Amsterdam gefühlt, um dann wieder von Amsterdam über Köln nach Hamburg zu fahren. Ja. An deiner Stelle, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich wäre einfach in Köln ausgestiegen oder vielleicht schon in Aachen und hätte mir so gedacht, nee, ja, gar keinen Bock mehr. Aber das finde ich, habe mich sehr gefreut damals, als du eiskalt noch bis nach Hamburg gefahren bist. Und wenn wir so privat sprechen, reden wir ja auch manchmal drüber. Und ich habe dir, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich einfach oft noch an Nadi denke. Also wirklich oft an irgendwie ihre Stimme, an diese ganze Sonne, die sie einfach für mich ausgestrahlt hat. Und wenn mich jemand fragt, wie wir zueinander stehen und ob ich Nadi kannte, dann sage ich immer, und das ist crazy, weil ich kannte jetzt ja Nadi nicht, Nadi war ja nicht meine beste Freundin oder so, ich kannte Nadi einfach, aber Nadi war, ich sag immer, dass Nadi für mich einer der, wenn nicht der, netteste, liebste Mensch war auf dieser Welt oder ist, weil sie ist es in meinem Kopf noch und ich habe irgendwie immer so eine liebe Nadi-Stimme in meinem Kopf manchmal, die mir dann so sagt, ja, nee, Lina, go for it. Irgendwie ist das für mich ein sehr schöner Gedanke, gleichzeitig natürlich auch traurig und vor allen Dingen, wenn ich an Nadi denke oder an eure Geschichte, bin ich manchmal ganz erschrocken, weil ich mir denke, so schnell kann einfach von heute auf morgen alles anders sein. Das finde ich manchmal, ist manchmal ein sehr beängstigender Gedanke. Und dann denke ich aber auch daran, was für schöne Zeiten wir hatten und wie du auch danach jetzt weitergemacht hast und dass du jetzt vielleicht erst nach Amsterdam fährst, aber dann nach Hamburg und wir uns irgendwie immer noch treffen und wieder schöne Zeiten haben und Nadi einfach mit uns im Herzen tragen. Und ich glaube, das hast du mir auch mal gesagt, dass sie natürlich auch immer noch für dich da ist und sie einfach so ein fester Bestandteil deines Herzens sein wird, dass sie da niemals rausgehen wird, natürlich nicht. Und du hast gerade gesagt, dass das für dich, wenn du dann drüber sprichst, auch ein warmes Gefühl ist an der einen Stelle und an der anderen natürlich aber auch ein sehr trauriges, kann ich mir vorstellen.
Aber ja, das kommt irgendwie gemeinsam, aber ja. Auch wenn du das so erzählst, ist es schon, wird mir auch nochmal irgendwie bewusst, dass ich, also für mich war das schon auch alles wie so ein Wunder. Mhm. Also Nadi zu kennen und ganz viele Menschen, die sie halt kannten, haben das so beschrieben, dass sie einfach in irgendeiner Art und Weise so ganz, also man hatte so das Gefühl, als ob sie allen schon so einen Schritt voraus war und irgendwie haben wir uns das dann auch oft, auch im Nachhinein, wenn ich mich noch mit den Eltern getroffen habe und so schon uns immer wieder auch so ein bisschen oder viel darüber ausgetauscht, wie wundersam halt dann doch auch diese ganze Geschichte war und dass es vielleicht dann doch in irgendeiner Art und Weise auch einfach so war, als ob sie schon tief drin irgendwie wusste, dass ihre Zeit vielleicht einfach hier auf diesem Planeten nicht so lang ist. Mhm. Also man wird auch in dieser Zeit, also zumindest bei mir war das immer so, wenn ich quasi so ein Schicksalsschlag hatte, dass man nochmal sehr viel spiritueller auch wird und sehr viel mehr drüber nachdenkt, was das hier eigentlich alles ist und so. Und es sind dann schon so viele Signs, die man einfach so gefühlt
liest oder spürt.
Ja, also eben, wie das alles dann verlief. Es war ja auch so, sie hatte eben dieses Aneurysma und das weiß ich nicht, wie das für mich alles gelaufen wäre, wenn sie wirklich beim ersten Mal gestorben wäre. Mhm. Und es war aber so, dass sie diese erste OP sehr gut überstanden hat. Selbst die Ärzte waren alle ganz begeistert, weil eben die Wahrscheinlichkeit bei einem Aneurysma zu sterben oder danach eben auch stark behindert zu sein oder so, die ist sehr, sehr hoch. Und Nadi hat es beim ersten Mal wirklich so alles überstanden, dass man danach alle sofort gesehen haben, oh, das ist einfach Nadi, so wie wir sie kennen. Und dann war sie noch mal einen Monat da und dieses Monat war für mich total wichtig auch. Und das Erste, was sie auch gesagt hat, nachdem sie quasi aus dem Koma wieder erwacht. Nicht das allererste, ich habe sehr viele andere Sachen gesagt. Als erstes hat sie gefragt, welcher Tag heute ist. Und dann hat sie gesagt, dass Franzi eine Freundin von ihr gestern Geburtstag hatte.
Ich sag doch, Nadi ist einfach die Sonne in Person.
Ja, ja. Und genau. Aber eine Sache, die sie sehr schnell gesagt hat, war, ich brauche einen Psychologen. Weil sie wurde einfach vom einen auf den anderen Tag aus dem Leben gerissen und ist wieder aufgestanden und war natürlich erstmal so, okay, ich muss jetzt erstmal klarkriegen, was hier gerade passiert ist. Und dann habe ich einen Psychologen für sie rausgesucht. Mhm. Und das ist ja gar nicht so einfach, wie wir alle wissen. Und ja. Genau, und dann hatten wir endlich diesen blöden Termin. Und dann ist sie halt gestorben, weil das Aneurysma dann halt doch nochmal aufgegangen ist. Ja. Und die zweite OP nicht so gut lief. Und ein Tag nach ihrem Tod war dieser Termin beim Psychologen. Und bin natürlich halt ich da hingegangen.
Oh, ist das auch der Psychologe, bei dem du dann so lange warst?
Nein, der war ganz schrecklich.
Der Typ?
Der erste, ja.
Okay, ja gut, dann.
Glaube ich. Also der hat, glaube ich, Sachen gesagt, die nicht toll sind. Ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr tolle Psychologen, aber es gibt halt auch ein paar, die es einfach nicht so drauf haben. Ja, also auch persönlicher, du musst ja auch jemanden finden, der zu dir passt und so.
Voll.
Das war dann bei mir schon auch ein Prozess, aber überhaupt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich öffne mich diesem Thema, weil ich glaube, ich bin schon auch noch so großgezogen worden, dass es in mir immer so drin war, ja, Psychologie, das ist alles ein bisschen, kann man nicht so ganz ernst nehmen und ja, man muss einfach durchpowern und so. Das war schon so ein bisschen das Mindset, was ich noch so mitbekommen habe. Und das war dann für mich schon ein Schritt, mich dem zu öffnen. Und den hat eben auch Nadi für mich gefühlt noch so vorbereitet. Und ich weiß jetzt nicht, ob es meine Interpretation von dem Ganzen ist, aber was auch immer, für mich ist diese ganze Geschichte in ihrer Traurigkeit auch einfach sehr wundervoll. Im Sinne von, dass viele Sachen passiert sind, die für mich wie ein Wunder waren, weil ich halt, ja, ich habe das auf jeden Fall gebraucht. Vielleicht war das dann wirklich der Wake-up-Call, dass halt in dieser Zeit Nadi halt auch einfach, weil sie war auch für mich so ein Vorbild und sie war halt einfach so, okay, wenn Nadi das sagt, dann muss das wohl stimmen und richtig sein und ja, und es ist schon alles, es ist so eine crazy Geschichte einfach auch. Ich meine, auch ihr letztes Bild auf ihrem.
Ich hätte noch sagen müssen, weil das ist das Crazieste auf der Welt, dass Nadis letztes Instagram-Bild einfach ist, just visiting this planet.
Ja.
Auf einem Boot. Und ich, das ist, weiß ich nicht, so viel von dem, was du erzählst und so viel, wie ich es auch sehe. Und ich finde das total schön, dass du da dir solche Gedanken irgendwie spinnst und in verschiedene Wege und Richtungen gehst und auch das Wort Wunder damit irgendwie reinnimmst in diesen Gedanken. Weil, weiß ich nicht, wenn du das jetzt so erzählst, so traurig es auch ist, löst das aber auch ein Gefühl von Wärme in mir aus und irgendwie auch ein Gefühl von Hoffnung. Ich kann das jetzt gerade gar nicht auf die Schnelle näher beschreiben, aber irgendwie ist es wahnsinnig und wundersam und traurig zugleich. Alles auf einmal.
Also für mich ist es wie so ein Weg, auf den man so gestoßen wird, sich einfach mit seiner Psyche zu beschäftigen und mit den Dingen, die man gerne halt so verdrängt, Ängste etc. Und ich glaube, da gibt's ganz viele verschiedene Ansätze, also eben Therapie, aber auch Bücher, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. All das, was man so mit diesem Healing-Gedöns zusammenfasst. Und das ging dann los mit diesem Ereignis. Ja. Und ab da ist es bis heute einfach ein Teil von meinem Leben. Zwei Therapeuten hatte ich, die wirklich ein bisschen weird waren.
Ja, und, gehört dazu.
Genau, und dann habe ich jemanden gefunden, bei dem ich dann geblieben bin. Und das war dann eine Zeit lang, war das einfach eine wöchentliche Sitzung. Und dann ist es quasi immer mehr so ausgefadet. Und jetzt ist es so, im letzten Jahr, ich glaube, 3-4 Mal oder so.
Ach krass.
Noch bei demselben. Und es ist auch so in meinem Kopf, das hört jetzt auch nicht mehr auf. Also es gibt auch so andere Baustellen, bei denen ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen will irgendwann in meinem Leben. Aber ich glaube, es muss auch immer ins Leben reinpassen, in die Situation. Und
man muss auch ready dafür sein, natürlich, ne, auf eine gewisse Art und Weise.
Voll. Und natürlich ist es auch echt intensiv, ne? Also hast du ja wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass es sich nicht immer so anfühlt, als ob es jetzt gerade nach oben besser wird. Ganz im Gegenteil, finde ich. Also auch da gab es Zeiten, wo ich die Therapie verflucht habe und dachte, das ist jetzt nicht das Richtige, das ist überhaupt nicht, was ich brauche. Und ich glaube, da ist es immer dann wichtig, aus meiner Erfahrung so aufs große Ganze zu gucken und zu sagen, hey, es geht in Wellen, aber im Allgemeinen wird es irgendwie schon besser. Ja.
Ja, nee, das fühle ich sehr. Ich habe das auch ganz unterschiedlich. Ich habe letztens oder gestern Nacht, war, glaube ich, sogar ein Meme irgendwie noch gesehen zu Therapie, wo dann so stand, wo, was man immer denkt, wie Therapy ist. Und dann so ein Wake-up-Moment und wuhu. Und ich gehe mit einem positiven Gefühl irgendwie aus der Stunde raus und weiß irgendwie mehr über mich selbst und was ich machen soll, über Verhaltensweisen, und habe irgendwie so eine kleine Anleitung an die Hand bekommen und dann, was Therapie aber eigentlich ist, so, dass es einfach ultra viel Arbeit ist, dass man sich super viel mit sich selber und anderen auseinandersetzt, dass man ganz oft Momente hat, in denen man richtig down danach ist einfach. Und natürlich hilft es on the long run so, wenn du mit der richtigen Person bist, glaube ich, und wenn du für dich die richtige Strategie und die richtige Therapieform gefunden hast. Aber es ist, it's a work in progress so, und es geht in Wellen. Und ich habe Stunden, wo ich sitze und mir denke so, oh, das hat echt gut getan. Ich habe Stunden, wo ich einfach nur 50 Minuten erzähle und dann in der letzten Minute noch so eine Alibi-Frage stelle von, ja, und was würden Sie dazu jetzt sagen? Was würden Sie ratschlagen? Was kann man da so machen? Weil ich so das Gefühl habe, ich habe sie einfach nur voll gelabert. So, hier, 140 Euro dafür, dass ich einfach reden darf. Aber manchmal braucht man das einfach auch. Ich habe Stunden, wo ich richtig was Neues lerne, wo ich so richtig denke, ach krass, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. So, das könnte sein, tatsächlich. Und ich habe Stunden, letztens gerade erst eine, wo ich einfach komplett verwirrt rausgehe und mir ging's schlechter. Also kurz schlechter als vorher, und nicht nur kurz, sondern mir ging's schlechter als vorher, weil diese Stunde neue Türen aufgestoßen hatte und ich dann vor diesen aufgestoßenen Türen stand, weil die Stunde war halt vorbei. Manchmal passiert das natürlich, dass man nicht alles zu Ende besprochen bekommt. Und ich saß einfach im Bus und ich war so, was mache ich jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen soll, und ich wusste auch gar nicht, wen ich anrufen soll. Und ja, dann saß ich da so und habe irgendwie über mein Leben philosophiert in diesem Bus. Und mich würde noch interessieren, weil ich merke, dass für mich Reden einfach viel hilft und mir meine Therapeutin, glaube ich, schon auch viel geholfen hat und auch die Dinge, die sie mir an die Hand gegeben hat. Im Endeffekt glaube ich, dass aber das Leben zu leben auch viel hilft und Erfahrungen zu sammeln viel hilft. Ich glaube, bei mir hilft es auch, der Kontrolle mal nachzugeben und ins kalte Wasser zu springen und dann zu merken, okay, am nächsten Tag wache ich aber noch auf. Die Situation war für mich, sei es jetzt eine soziale Situation zum Beispiel, geführte Hölle, aber irgendwie regelt sich das im Endeffekt, und man kann seinen Ängsten zum Beispiel auch nur, man muss ihnen irgendwie begegnen, man kann sie immer nicht nur immer vermeiden. Wir wachsen daran, wenn wir unseren Ängsten begegnen. Und wir können natürlich auch nur den Lernprozess machen, dass nicht immer alles im Worst-Case-Szenario endet. Jetzt Schicksalsschläge da zum Beispiel ausgenommen, oder beziehungsweise sind dann nochmal ein eigenes Thema, nicht ausgenommen. Wenn wir durch diese Ängste durchgehen und wenn wir uns ein paar von unseren Baustellen annehmen und das eben bei mir zum Beispiel mit Hilfe von Therapie oder mit guten Freunden. Mich würde noch interessieren, was für dich, was dir am meisten geholfen hat, ob es vielleicht irgendwie deine Freunde waren, ob es wirklich der Therapeut zum Beispiel war, ob es Bücher waren oder ob es ein Mischmasch aus allem war.
Ja, Mischmasch auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das ist generell gut, aber ich glaube, jeder muss dann so seinen eigenen Weg finden, und es ist, glaube ich, gut, sich gefühlt zu versuchen, von allen Hilfe anzunehmen irgendwie. Und ne, am Anfang war dieses Bullshit-Bingo. Aber da war auch so mein Gefühl, im Großen und Ganzen war das auch sehr schön, dann zu erfahren, wie viel Hilfsbereitschaft so im Ernstfall dann von allen Seiten kommt. Und natürlich sagen die auch viel Mist, wenn man sich dann für sich irgendwie so denkt, okay.
Danke.
Aber at least he tried. So, und das war auch sehr unterstützend, einfach zu sehen, dass, wenn sowas passiert, und ich glaube, so sind wir Menschen einfach, dass wir dann schon sehr viel Mitgefühl haben und dass das schon von allen Seiten versucht wird. Oft wissen die Leute halt einfach nicht wie. Und ich glaube, mit der Zeit, wenn man dann aber auch schon ein bisschen älter ist, kann man das so ein bisschen einordnen und merken, dass da ganz viel Wille da ist, zu helfen. Und natürlich viele gute Tipps auch kommen. Und dann natürlich Therapie, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Baustein. Auch die Bücher, also ein Satz, der mir aus einem Buch sehr hängen geblieben ist, war: Der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz. Mhm. Einfach dieser Satz hat mich immer sehr begleitet, wie ich meinen Healing-Weg dann gestaltet habe. Also ich habe mich auch sehr viel mit dem Pain einfach konfrontiert. Ich bin da teilweise wirklich richtig reingegangen und habe halt ja auch einfach super viel geheult, aber das war dann auch irgendwann wie so ein Ding, was ich gebraucht habe. Einfach. Und wenn es dann nicht kam, dann bin ich halt nochmal zum Krankenhaus spaziert oder so. Einfach um das zu fühlen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, einfach zu sagen, du willst jetzt traurig sein, du willst heute einen Scheißtag haben, dann hab den auch.
Go for it.
Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die Mischung bei mir. Ja. Und bei dir?
Das mit dem traurig sein, muss ich sagen, und das zu fühlen, da habe ich auch Momente. Zum Beispiel jetzt mit der Trennung von Tillmann. Also weil das alles so überwältigend und viel auch für mich war und ich einfach sehr viel auch einfach nichts gefühlt habe und dann mit dieser Leere überfordert war oder bin, auch immer noch, habe ich mir manchmal die traurigsten Lieder angemacht, die ich für mich so kenne und die ich mit den traurigsten Situationen in Verbindung bringe und mir wirklich die AirPods einfach reingemacht und das richtig auf laut gemacht und mich auf meine Yogamatte gesetzt und einfach nur geweint. So richtig dramamäßig alleine im Wohnzimmer. Aber wenn es kontrolliert war, hat es gut getan. Also wenn ich wusste, okay, ich höre jetzt noch 5 Songs und dann bin ich verabredet zum Beispiel und dann komme ich da irgendwie wieder raus, dann hilft mir das. Wenn es unkontrolliert kommt und ich dann in so einer Phase oder Trauer bin und ich dann nicht mehr rauskomme, dann macht's mich wahnsinnig. Und das ist zum Beispiel auch ein Gefühl, vor dem ich unfassbar doll Angst habe, vor dieser Hilflosigkeit, die man dann fühlt. Also wenn man irgendwie dieses kindliche, hilflose, ich fühle mich ganz doll allein Gefühl, das kann ich schwer aushalten. Davor habe ich extrem viel Angst. Aber was mir wirklich in dieser Trennungsphase zum Beispiel hilft oder geholfen hat, war mir manchmal wirklich einfach die traurigsten Songs ever quasi zu geben und mich dann da alleine hinzusetzen und zu fühlen, dass ich jetzt alleine bin und dass ich jetzt in dieser Situation bin und dass ich irgendwas damit machen muss. Da hast du recht. Und was ich aber in der Zeit jetzt auch gemerkt habe und immer noch merke, ist, dass ich manchmal nicht so traurig bin, sondern wenn ich zum Beispiel mal morgens aufwache und ja doch, wenn ich morgens aufwache oder wenn ich einfach einen schönen Moment habe und ich so denke, boah, irgendwie bin ich gerade trotz dessen, dass ich eigentlich super traurig über diese Trennung bin und mich krank alleine fühle und super lost, hatte ich hier gerade so einen glücklichen Moment oder das war ein schöner Tag. Dann bin ich manchmal so in so einem Gedankenkarussell von, ist das jetzt ein Scam? Also ist das jetzt ein Trap so? Oder kann ich das ruhig fühlen? Oder geht's danach einfach nur noch mehr bergab? Manchmal habe ich das. Manchmal kommt so ein Glücksmoment oder so eine Freude in mir auf und dann ersticke ich die fast schon im Keim, weil ich denke, nee, das kann ich nicht zulassen, weil danach kommt wie so ein Downer dann, den ich dann wiederum schlechter aushalten kann.
Macht irgendwie Sinn, der Gedanke, von unten kann es ja eher nach oben gehen und von oben geht es eher wieder nach unten.
Tatsächlich hatte ich
persönlich nicht so sehr. Ich fand es eher super interesting, dass es bei mir wahnsinnig schnell ging. Also ich habe wahnsinnig schnell irgendwie wieder lachen können, fast instant. Und das war für andere dann auch schwer, ne? Also ich war ja dann auch mit der Familie zusammen und dass es bei mir so schnell ging, war dann für andere auch irritierend irgendwie. Aber bei mir ging das und so eine Sache, das war super weird, aber ich habe dann eine Massage gebucht, sehr kurz nachdem das war und konnte diese Massage genießen und dann war so ein Gedanke in meinem Kopf, okay, dein Leben ist gerade so absolut fucked up, aber du kannst, es gibt noch schöne Dinge im Leben. Und das ist doch schön.
Ja.
So sehe ich das. Also ich glaube, man darf total dankbar dann sein für jeden Moment, der schön ist. Und die sind dann halt auch einfach schön. Und du hast mir auch von so Gedanken erzählt, wie so, ja, dass quasi deine Gedanken dann das beeinflussen, wie es in Zukunft sein wird.
Das
wie so ein Counter
Denken
oder so. Ja, dieses magische Denken. Auch solche Gedanken kenne ich, aber rational gesehen glaube ich das gar nicht. Also ich glaube, es gibt keinen Counter für was gut ist und was nicht. Also ja. Ich glaube, du darfst 3 super schöne Tage haben. Das bedeutet nicht, dass der 4. in ausgleichender Gerechtigkeit scheiße sein muss. Ja.
So habe ich das irgendwie noch. Ja, stimmt. Er gibt doch gar keinen Sinn, wenn man das so spricht, so sagt. Oh Mann, danke Phil. Also ich habe definitiv was aus dieser Folge gerade mitgenommen.
Ja, das freut mich.
Beziehungsweise einfach unfassbar viel auch aus dieser Folge mitgenommen. Und auch, was ich nochmal wichtig finde zu sagen, bevor ich zu der Frage komme nochmal an Sheila, dass Trauer, glaube ich, so wie jede Emotion auch unterschiedlich ist für Menschen. Also, dass es völlig in Ordnung ist, ja, wenn du diese Massage genießen konntest. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn, keine Ahnung, ich zum Beispiel jetzt über die Trennung spreche und hier sitze, ohne zu weinen. Und manche Leute würden weinen. Und man weiß halt auch jetzt nicht, wie es ist, wenn die Tür zu ist, so, und wenn man alleine ist. Aber Trauer und Emotionen, auch Wut, Freude sieht für jeden Menschen individuell aus und fühlt sich auch individuell an und zeigt sich auch individuell. Das nochmal an der Stelle. Meine Frage an Sheila wäre, wie man konkret Menschen helfen kann, die gerade einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und da hat sie mir auch nochmal ihre Antwort zugeschickt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben. Zuerst würde ich vorschlagen, dass man sie einfach danach fragt, was sie brauchen, da es individuell sehr unterschiedlich sein kann. Im Allgemeinen kann es hilfreich sein, für sie da zu sein und ihnen zuzuhören, wenn sie darüber sprechen möchten. Es ist aber auch wichtig, Grenzen zu respektieren, wenn Betroffene nicht darüber sprechen wollen. Man kann auch praktische Unterstützung anbieten, wie zum Beispiel bei alltäglichen Aufgaben zu helfen oder einfach nur Gesellschaft zu leisten. Es ist wichtig, einfühlsam zu sein und Raum für ihre Gefühle zu geben, ohne zu urteilen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, dabei zu unterstützen, professionelle Hilfe zu suchen. Wichtig ist es auch hier, die eigenen Grenzen zu kennen, da man als nicht dafür ausgebildete Person auch nicht alles auffangen kann.
Sehr schön gesagt.
Sehr schön gesagt, Sheila. Phil, wir haben auch noch eine Frage aus der Community, weil es gibt auch noch die Ask Lina Rubrik. Mhm. Ich habe auf Social Media gefragt, habt ihr auch schon mal einen Schicksalsschlag erlebt oder kennt ihr das, wenn ihr Verlustängste habt? Und da habe ich eine Sprachmemo bekommen.
Ich frage mich, warum ich eigentlich Verlustängste habe, obwohl ich zum Glück noch niemanden verloren habe, außer meine Großeltern, aber die sind am Alter und erst relativ spät gestorben zum Glück.
Danke einmal an dieser Stelle an unsere Zuhörerin für die Frage. Und da ich hier nicht die Expertise habe, habe ich einmal Sheila gefragt, ob sie auch diese Frage beantworten kann. Und sie hat Folgendes dazu gesagt.
Woher rührt diese Verlustangst eigentlich? Wir Menschen sind soziale Wesen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen sind sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Der Verlust einer Beziehung oder eines geliebten Menschen kann deshalb starken emotionalen Schmerz verursachen und tiefe Ängste auslösen. Soziale Beziehungen sind aus mehreren Gründen wichtig für unser Wohlbefinden. Einer davon ist, dass sie so gesehen unser Überleben gesichert haben, beziehungsweise es immer noch tun. Das war schon damals so, als Menschen noch in sehr gefährlichen Umgebungen gelebt haben. Und es ist ja aber auch jetzt noch so, wenn wir uns zum Beispiel Säuglinge und Kleinkinder anschauen, die sind ja darauf angewiesen, dass jemand eine Beziehung zu ihnen hat und sich um sie kümmert, sonst würden sie nicht überleben. Die Angst vor Verlust ist also in uns verankert, kommt aber auch oft aus unserer Erfahrung heraus. Wenn wir früher etwas Wertvolles verloren haben oder unsichere Bindungen hatten, kann es sein, dass wir uns heutzutage stärker vor weiteren Verlusten fürchten.
Ganz viele Freunde haben mir auch gesagt, dass sie einfach sehr, auch psychisch, darunter gelitten haben, mhm, was ich auch total verstehen kann, weil es auch für sie alle einfach ein Schock, mhm, war, weil man als junger Mensch einfach nicht davon, mhm, ausgeht, dass sowas passieren, mhm, kann, dann passiert es. Mhm. Und dass das auch bei ihnen ganz viel Verlustängste ausgelöst hat. Und ich glaube, so ein bisschen ist es ja auch, dass man eher immer Angst vor den Dingen hat, vor denen man glaubt, dass man damit einfach nicht zurechtkommt. Und deswegen glaube ich, wenn jemand halt noch nicht so einen krassen Schicksalsschlag erlebt, ja, hat, woher soll er wissen, dass er damit klarkommt? Und, mhm, das ist ja dann auch wie so ein Dämon, so, mhm, dieses Gefühl, oh Gott, wenn mir sowas passiert, werde ich damit niemals klarkommen.
Kann ich das nicht bewältigen.
Genau. Und auch da kann ich vielleicht aus meiner Perspektive ein bisschen Hoffnung geben, weil ich bin eben auch ein super sensibler Mensch und ich hätte auch safe nicht gedacht, dass ich damit klarkomme. Und, mhm, es hat irgendwie funktioniert und vielleicht ist es deswegen sogar so, dass man ja eher dann denkt, dann hat man mehr Angst vor so Verlusten auch in der Zukunft. Vielleicht ist es bei mir jetzt aber gar nicht so sehr, weil sich ein Teil von mir schon auch denkt, okay, irgendwie geht's halt weiter. Ja.
Verstehe ich. Doch, das ist total schön gesagt. Ist nochmal eine total schöne Reaktion bzw. Erklärung deinerseits auf die Antwort von Sheila. Ich freue mich ganz doll, dass du hier zu Gast warst. Eine sehr traurige, aber für mich irgendwie mit die schönste Folge dieser Staffel, weil wir ein sehr schönes Gespräch hatten und das hat mich sehr tief berührt. Und ich finde das ganz wunderbar von dir, dass du so über dieses Thema sprichst und damit, glaube ich, wirklich vielen Menschen da draußen auch helfen kannst. Ihnen Hoffnung wirklich durchaus gibst durch das, was du sagst. Auch wenn es einfach nur deine Perspektive und deine Erfahrung ist. Aber ich glaube schon, dass das helfen kann, das zu hören von jemandem, der betroffen ist von solch einem Schicksalsschlag. Und ich danke dir wirklich sehr für dieses Gespräch.
Ja, auch. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und ja, ich meine, du hast ja Nadi auch gekannt und warst ja irgendwie doch auch involviert durch unsere Freundschaft in die Geschichte. Mhm. Und deswegen war es auch mir sofort klar, als du gefragt hast, dass ich das gerne machen will. Mhm. Und ich dachte mir auch sofort, weil ich ja auch schon von dir weiß, dass du einfach auch mit dem Thema dich eigentlich so gefühlt ähnlich lang jetzt wie ich, halt auch auf diesem Weg bist und dann dachte ich mir sofort, das ist total cool. Also als du mir geschrieben hast, ich glaube, ich habe dir 2 Minuten danach gesagt, ja
was
klar,
ein
bin
Wunder
ich dabei.
Ist, weil Phil Laude schreibt nicht so häufig schnell zurück oder generell zurück, aber ich auch nicht.
Dass ich das nicht mache. Ja. Aber da, ich habe das gelesen und ich dachte mir, hey, sau cool, dass du das machst.
Das freut mich.
Auch gerade so in deinem Alter und so, weil ich glaube halt, auch das ist so wichtig halt, ich glaube, damit hast du halt auch einen Zugang zu vielen jungen Menschen und zeigst denen ja auch, wie offen man einfach über solche Themen heutzutage sprechen kann und wie wichtig es ist, aber auch normal es mittlerweile ist, einfach offen darüber zu sprechen. Mhm. Und ja, deswegen danke, dass du das Projekt machst und danke für die Einladung.
Gerne, gerne, gerne. An dieser Stelle, ich sage das meistens eigentlich in jeder Folge nochmal zum Schluss, weil es auch wichtig ist. Wenn euch etwas so stark belastet, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr da alleine nicht rauskommt, dann dürft ihr euch professionelle Unterstützung suchen. Hilfsangebote dazu findet ihr in den Shownotes, haben wir da verlinkt. Generell auch die Quellen haben wir da nochmal verlinkt für diese Folge. Könnt ihr immer bei jeder Folge auch die Shownotes ein bisschen durchschauen und gucken, ob ihr da noch etwas Hilfreiches für euch findet. In der nächsten Folge spreche ich über das Thema Liebeskummer. Brandaktuell. Und alle Folgen von Fühl ich findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast, kommentiert in den Kommentaren, hinterlasst Bewertungen und ja, kommentiert da, wo ihr die Folge hört.
Schreibt's in die Kommentare.
Exakt, schreibt's in die Kommentare. Kommentare kommentieren war das immer. Oh, ich hab's geliebt. Ihr könnt den Podcast auch sehen bei YouTube und Spotify. Das war Fühl ich, heute mit Phil Laude. Ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung von Das Ding Wiener Nuying. Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren Helen Schulte. Recherche Lea Hütt, Video und Schnitt Lukas Hambach, Audioproduktion Indus Gupta, Jonathan Raue, Sounddesign Milan Fall. Danke ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Danke Phil für diese besondere Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hören uns. Tschüss.
Dankeschön.
Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Fühl ich und solange kannst du mal in diesen Podcast reinhören.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur, wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa lass reden. ab dem 3. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.